In dieser Folge sprechen wir über Zwangsstörungen und Ängste. Überlege dir, ob du diese Folge hören willst oder such dir jemanden, mit dem du sie zusammen hören kannst. Und wenn du Hilfe suchst bei den Themen, dann lege ich dir Links in die Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 69. Heute habe ich die Mona zu Gast und wir reden über eine ganz krasse Spannung im Leben. Unfrei kreativ. Los geht's. Hi Mona.
Hallihallo.
Ich freue mich sehr, weil du bist endlich mal wieder eine Gästin, die hier sitzt in live mir gegenüber und wir nehmen eine Podcast-Folge auf, die die Möglichkeit hat, sich anzuschauen und auch gemeinsam ein Lieblingsgetränk zu trinken. Aber bevor wir loslegen und ich sage, was es heute gibt, was ist dein Lieblingsgetränk im Sommer?
Ich würde sagen, irgendwie Weinschorle oder Maracuja-Schorle. Das ist im Moment sehr im Trend, wenn der Sommer wieder kommt.
Ja, finde ich super. Maracuja-Schorle finde ich auch super. Heute Morgen gibt es, weil es ist sehr früh morgens, wir haben 8.30 Uhr und du hast gesagt, ich schaffe das, ich komme hier.
Ja, ich bin angekommen, ich bin
da. Es gibt einen wunderbaren Kaffee, weil ich zu Weihnachten eine Bialetti-Kaffeemaschine geschenkt bekommen habe. Und ich habe es gestern schon mal getestet, damit es nicht furchtbar wird. Aber es gibt einen richtig leckeren Kaffeeshot. Also nicht die Quantität soll heute überzeugen, sondern die Qualität.
Ich werde berichten.
Ja, genau. Also ich schenke dir mal ein. Es gibt hier einen leckeren Kaffee-Crema. Ist das eigentlich nicht, aber...
Es sieht schon mal sehr gut aus, kann ich direkt berichten.
Also gibt auch Nachschub.
Und professionell eingeschüttet.
Ja, genau. So, dann trinken wir mal Kaffee und klönen mal zusammen. Genau. Mona, ich stelle dich mal ganz kurz vor. Mhm. Ich sag mal, was ich weiß über dich und dann kannst du ja noch sagen, ja, aber das kann ich noch ergänzen oder richtig stellen oder so. Ich fange mal an. Du bist... Fan der ersten Stunde von Immer Sommer, das finde ich immer ganz cool, weil du bist jemand, der meine Podcast-Folgen oft kommentiert und zwar in so Sprachnachrichten und sagt, ich wollte dir nochmal sagen, das fand ich total cool oder an der Stelle hat mich nochmal weitergebracht oder so und ich habe mich immer gefreut von dir zu hören, weil du jemand bist, der dann so eine Folge hört und dann diese Folge auch wirklich so irgendwie verarbeitet oder wie sagt man, das so manchmal inspirierend, bereichernd oder auch herausfordernd findet, dass ich sagen würde, so das wünsche ich mir eigentlich und das habe ich ja auch selber, wenn ich dann Leute hier sitzen habe, dass ich dann so damit drin bin. Deswegen finde ich erstmal wichtig, du kennst dich aus im Immer-Sommer-Universum und du bist jemand, der das irgendwie auch gerne macht, so mit Podcast hören oder
auf
so.
Auf jeden Fall, ja.
Genau, dann bist du Mama und Ehefrau und du bist, ich habe mal gesagt, Schauspielerin, das ist jetzt kein, du hast keine Ausbildung in Schauspielerei gehabt, aber du bist Theaterpädagogin, da hat man auch Schauspielunterricht, nehme ich an.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Genau. Und du bist gläubig, bist auch in meiner Gemeinde, also da, wo ich Pastor bin. Du bist in der Gemeinde oft so als Moderatorin unterwegs, also du machst Gottesdienste, dann hat man so ein bisschen Eindruck, was du da in Gemeinde machst und du besitzt ein Theater.
Ja.
Ganz spannend, in Wuppertal, ne?
Genau.
Das sogenannte K4 und es hat auch einen ganz spannenden Untertitel, ihr sagt glaube ich Theater der Menschlichkeit.
Theater für Menschlichkeit.
Für Menschlichkeit, ja. Okay. Da müssen wir auch gleich nochmal von dir hören, warum und wie das gekommen ist oder so. Was habe ich vergessen? Was könnte man noch sagen?
Ja, jetzt muss ich selber kurz überlegen.
Reiten, also, Schwimmen, Lesen?
Aber Reiten bin ich nicht so weit fortgeschritten, okay. Muss ich zugeben. Ich bin hauptberuflich Schauspielerin. Auch wenn ich nicht die klassische Schauspielausbildung habe, übe ich halt den Job seit 20 Jahren aus.
Wie viele Schauspieler?
ganz genau. Und die Theaterpädagogik ist natürlich ein großer Bestandteil. Das heißt, selber tun, selber spielen und auf der anderen Seite unterrichten und ganz viele Projekte damit machen. Das ist ein ganz, ganz großer Bestandteil und ich bin mittlerweile eben auch Dozentin für Theaterpädagogik. Das kommt dann noch so drauf.
Wo machst du das? Also wo gibst du so Workshops oder dozierst du?
Ganz unterschiedlich. Also einmal da, wo ich selber gelernt habe. Das ist in Essen, ein Bildungswerk für Theaterpädagogik extra. Ah, ja. Da bin ich quasi aufgestiegen und zur Dozentin geworden. Aber ganz viel bin ich ja freiberuflich auch unterwegs. Mhm. Also fürs zum Beispiel Theologisch-Pädagogische Institut von der Rheinischen Kirche oder für die Volksbank, für die M, also tatsächlich große Unternehmen, die auch ihren Mitarbeitenden Theaterpädagogik gönnen.
Ach, okay. Das heißt, du machst dann so Teamtage oder sowas?
Ganz genau, genau. Schwerpunkt Theater. Manchmal ist es mehr wirklich am Unternehmen ausgerichtet. Also da geht es dann vielleicht auch ein bisschen darum, sich und Dinge zu verkaufen. Mhm. Das mache ich auch. Mhm. Lieber sind mir die Projekte, die aber ganz frei sind, wo es wirklich darum geht, den Mitarbeitenden ein persönliches Weiterkommen zu gönnen und eine gute Zeit zu gönnen und die dann wirklich einfach Theater spielen dürfen. Das ist großartig.
Cool. Und ich habe dich jetzt nicht vorgewarnt, aber wie definierst du für dich Theaterpädagogik? Also was ist das, wenn jemand nicht weiß, was das ist?
Dadurch, dass ich beides mache, Theater und Theaterpädagogik, musste ich das für mich relativ schnell klarkriegen, was da der Unterschied ist.
Ja.
Und auch gerade als Dozentin muss ich es natürlich auch so weitergeben. Und das ist für mich relativ einfach. Mhm. Theater und Schauspiel und Theater machen, Regietheater, hat immer damit zu tun, dass ich aufs Endergebnis gehe.
Ja.
Ich möchte also ein Produkt entwickeln, was natürlich künstlerisch wertvoll sein soll, was natürlich verschiedenen Kriterien genügen kann. Mhm. Also soll die Leute weiterbringen, soll lustig sein, bla bla. Also irgendwie ist es aber aufs Ziel ausgerichtet. Mhm. Und die Theaterpädagogik, da arbeite ich mit Menschen und der Weg ist daran das Wichtige. Die sollen am Ende auch ein tolles Erlebnis haben. Meistens steht am Ende auch eine Art von Präsentation, von Aufführung. Mhm. Aber das ist tatsächlich zweitrangig. Also es geht ums Sich-Erleben, um Theater-Erleben, gucken, wie bin ich in anderen Rollen, wie fühlt sich das an. Das ist halt wirklich für mich sehr, sehr unterschiedlich.
Ah ja, okay. Cool, also ich bin immer schon Fan gewesen. Ich stand schon einmal mit dir auf der Bühne, das möchte ich nochmal kurz sagen. Das war aber auch eine Vorstellung, also ich überlege, ob ich es kurz erzähle, wo ich so ein, das ist glaube ich noch nie so viel schief gegangen bei dem, was ich auf der Bühne gemacht habe, wie in dieser Vorstellung.
Das ist jetzt auch eine sehr subjektive Wahrnehmung.
Nee, es hatte auch tatsächlich gar nichts mit der Leistung zu tun, aber ich durfte mal in einem Theaterstück, wo ihr hier für die Theaterarbeit der Stadt, kann man sagen, irgendwie, und von einem Theater hier in der Stadt ein Stück aufgeführt habt, es war Peter Pan, eine eigene Version, also weil ihr das auch immer ziemlich cool ein bisschen umgeschrieben habt und so, durfte ich einen Piraten spielen, der angelehnt war an die Captain Jack Sparrow-Rolle. Ja, so, ne? Und ich durfte einen Tag jemanden vertreten und hatte dann auch eine ganz schöne Rolle, weil ich auf der Bühne gestorben bin. Das hat irgendwie natürlich total Spaß gemacht und so. Und ich erzähle mal ganz kurz dazu, warum ich sage, das war, ist es noch nicht so viel schief gegangen, weil mein Job war tatsächlich auch, unterschiedliche Requisiten wieder mit von der Bühne zu nehmen. Und ich habe natürlich keine Generalprobe gehabt, wo ich dann gemerkt habe, ah, so viel Zeit ist dann irgendwie zwischen den einzelnen Szenen und so. Und es ging erstmal damit los, dass ich also es gab drei Fails. Der erste Fail war, es ging erstmal damit los, dass ich quasi gestorben bin und dann zu lange tot auf der Bühne lag und die nächste Szene ist losgegangen und während sie dann losging und Leute schon auf der Bühne waren, bin ich dann halt aufgestanden und gegangen.
Das war schon wundersame Erweckung.
Ja, genau, das war echt so, oh Gott, was mache ich hier überhaupt? Und dann habe ich gedacht, gut, das kann man jetzt noch verschmerzen. Dann Nummer zwei war, ich sollte irgendwann einen anderen Piraten von der Bühne ziehen, der gesagt hat, du ziehst mich dann einfach am Bein von der Bühne. Das ist so lustig, weil ich hinter so einer Requisite verschwinde. Und er sagt, aber ich werde am Montag am Meniskus operiert, nicht am rechten Knie ziehen, nicht am rechten Bein. Wo habe ich dran gezogen? Und er hat wirklich richtig, also er hat richtig gut durchgezogen, hat sich dann hinter der Bühne aufgesetzt und hat schmerzverzerrt geschrien, aua, aua. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Mann. Ja, es war wirklich, das war wirklich auch hart für mich, weil ich natürlich, also irgendwie, weil ich es verballert habe, ihm sehr große Schmerzen bereitet habe. Ja, und der Knaller war da noch, da habe ich mit deinem Mann, der Peter Pan war, habe ich dann hinter der Bühne ein habe ich aufgeräumt und mit ihm ein Bühnen, ein großes Requisit, nämlich ein riesengroßes Fenster irgendwie aufstellen sollen, weil es dann wieder ins Zimmer ging von den Kindern und vorne waren Leute auf der Bühne und haben ganz viel rumgeräumt, also es wurde ganz viel aufgebaut und dieses Fenster musste noch gesichert werden und als ich dann da ja so wirkte und so, ist dann das Fenster nach vorne geklappt und dieses Riesenfenster knallte auf die Bühne. Es ist zum Glück nicht kaputt gegangen, aber hinterher kamen dann Leute so backstage und haben gesagt, warum habt ihr das so knallen lassen? Wir hätten ja voll erschlagen werden können. Und dann habe ich auch gesagt, ah Leute, ich war's. Ja, ich will weiter schauspielern. Ich habe das nicht aufgegeben. Das ist ja auch eine kleine Leidenschaft, die ich seit Kindheit an habe. Und ihr habt mir da eine Chance gegeben, aber es war furchtbar.
Ja. Also ich habe es primär als lustig. Ja.
Das ist schön. Das soll auch übrig bleiben. So, jetzt habe ich ganz viel zu mir erzählt. Wir wollten aber nochmal sprechen über das Theater. Du hast, ihr habt ein Theater gekauft, ne? Und ihr betreibt es jetzt, aber natürlich nicht nur, dass ihr Leute einladet und Stücke macht, sondern ihr habt auch ganz viel große Lust, dort Eigenes aufzuführen. Das tut ihr auch immer wieder, unterschiedliche Theaterstücke, von Impro-Theater bis Sebastian Fitzek-Stücke und sowas, ne? Erzähl mal, wie ihr das gemacht habt und warum ihr das gemacht habt und warum heißt es Theater für Menschlichkeit?
Ja, da muss ich ein ganz klein bisschen zurück ausholen. Also wir machen, wie gesagt, seit über 20 Jahren Theater, sind als freischaffende Schauspielende hier ganz in NRW-weit eigentlich unterwegs gewesen, an verschiedenen Häusern, kleine, große, mittlere, und haben direkt gemerkt, okay, unser Herz schlägt für diese kleinen Theater, wo man sehr unmittelbar mit den Leuten in Kontakt kommt, also auch mit dem Publikum in Kontakt kommt. Und da war immer im Hinterkopf, weil wir sehr viel eigene Projekte immer schon umgesetzt haben, es wäre sehr, sehr cool, mal ein eigenes Haus zu haben, wo man dann wirklich allein schalten und walten kann und dann auch alle verrückten Ideen umsetzen kann, die man so hat. Und das ging auch, plätscherte so hin, dass man so ein bisschen darauf zulief, dass das hätte so sein können. Und dann kam Corona, wie für viele andere. Und viele wissen das ja, dass das gerade unsere Branche einfach natürlich sehr betroffen hat.
Ja.
Tatsächlich viel umfassender, als wir das auch gedacht hatten, weil wir sehr breit aufgestellt sind in dem Bereich, auch mit Hörbuch sprechen und mit Unterrichten. Und es war tatsächlich alles weg. Das war erstaunlich. Also selbst die Studios haben zugemacht. Wir saßen also noch im ersten Lockdown, allerdings bei schönstem Wetter, da erinnere ich mich dran, bei uns im Garten. Und hatten nichts zu tun, außer ein bisschen zu grübeln. Und kriegten dann wirklich so ein bisschen aus dem Nichts heraus einen Anruf. Das heißt, erst einen ersten Anruf, es würde jetzt gleich ein zweiter Anruf kommen, das war uns angekündigt, sehr kryptisch.
Ja.
Und hat ein Kollege vom WDR unsere Namen weitergegeben, weil halt in Wuppertal ein Theater, eigentlich ein Marionettentheater, was 30 Jahre Bestand hat, da haben die Inhaber, ein Ehepaar auch, die jetzt sich zur Ruhe setzen wollten, schon seit Jahren Nachfolgende gesucht. Und erst im Figurentheater-Genre, haben da aber niemanden gefunden, der auch bereit war, wirklich ein Haus zu führen. Das kommt ja noch zu dem Künstlerischen einfach obendrauf. Das muss man dann ja wissen, ob man das will. Und sind dann ja auf uns gestoßen und haben gesagt, kommt doch mal vorbei. Und Zeit hatten wir ja. Es war zwar eine kuriose Zeit, um zu sagen, wir überlegen jetzt für die Zukunft, fühlt sich gerade nicht so an, als passt das hier hin.
Ja.
Aber wir sind dann hingefahren und haben uns einfach in die Räume verliebt. Weil wir kannten viele Theater der Größenordnung und keins war so ausgestattet wie das, mit einem Foyer, mit einer Kellerwerkstatt, mit allem Pipapo. Und wir haben gesagt, ja, das wäre schon richtig, richtig cool. Und haben dann ein Konzept schreiben müssen, hatten eine Woche dafür Zeit, war also alles unter Zeitdruck. Und da kommen wir zum Thema Menschlichkeit, weil wir haben dann wirklich überlegt, okay, in Wuppertal gibt es eine große Kulturszene, gibt es viele Theater, kleine Theater, große Theater, Kunst, Kultur, überall, wohin man blickt. Und warum braucht man uns da? Und was kann man in dieses Konzept schreiben, dass das irgendwie Sinn ergibt, dass wir jetzt da auch noch, wir würden ja aus dem Figurentheater-Genre rausgehen, die hatten natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, aber warum sollen wir denn dann dahin?
Euch noch, genau, ja.
Und wir haben auch wirklich gesehen, dass da in den Theatern gerade Stücke gespielt wurden, die wir gerade in Solingen, Düsseldorf abgespielt hatten. Mhm. Das heißt, unser Repertoire war in Wuppertal auf anderen Bühnen angekommen.
Okay, krass, ja.
Und haben gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das aber trotzdem. Wir haben das jetzt gesehen und wir merken, wir wollen das.
Ja.
Und wir haben wirklich so rekapituliert, was waren denn in den vergangenen 10, 20 mhm. Jahren die Projekte, wo wir gesagt haben, die fanden wir richtig, richtig gut, von mhm. vorne bis hinten. Mhm. Und die hatten fast alle das Merkmal, dass sie in irgendeiner Form sozial waren, dass sie gesellschaftskritisch waren mhm. oder sich zumindest mit Themen beschäftigt haben, die irgendwie gesellschaftsrelevant sind mhm. Die oder eben im sozialen Faktor angesiedelt waren. Dann haben wir gesagt, okay, das kann natürlich ein Weg sein mit einem eigenen Haus, dass man sagen kann, wir fokussieren uns auf Dinge, wo wir das Gefühl haben, dass das nicht nur Unterhaltung ist, das hat ja auch eine Berechtigung auf jeden Fall, aber dass da auch was gemacht, gezeigt, als Projekt durchgeführt wird, was einen Mehrwert haben kann für ganz viele Leute, die da in Wuppertal sind und um Wuppertal herum. Und haben dann gesagt, okay, dann schreiben wir es uns auch dick und fett hin. Einmal natürlich, um zu zeigen, was machen wir hier, aber viel mehr noch fast, um was zu haben, wo wir uns immer dran messen und challengen müssen. Yeah. Also bei Zusammenstellung des Programms zu gucken, ja, macht das für uns Sinn? Ja, ergibt cool. das Sinn im Sinne von einfach auch was für die Menschlichkeit zu tun?
Ja, super cool. Wahnsinn. Und ich von dem, was ich mitkriege, so sehe, also erkenne das sozusagen. Ne?
Das ist schön.
Das ist irgendwie schön, auch wirklich zu sehen, dass ihr da mit einem anderen Herzen noch dran seid. Und das finde ich auch wirklich spannend an euch, dass ihr da Kunst so liebt, aber man merkt auch, ihr wollt was damit, ne? Ja. Also, und das kann ich ja auch über deine Familie sagen. Ich bin ein großer Fan von deinen Töchtern, die sich ja wirklich krass engagieren, ne? Für Menschen in der Gesellschaft, für Menschen, die das oder das Engagement brauchen, Minderheiten, mhm. aber auch irgendwie, weil sie politisch interessiert sind. Also, das finde ich sehr, sehr großartig. Ich habe auch mitbekommen, ihr habt auch in der Zeit, als der Ukraine-Krieg startete, habt ihr Leute oder SchauspielerInnen gehabt, die bei euch im Theater gearbeiteten aus der Ukraine, richtig?
Ja, genau. Wir haben es gibt halt so Netzwerke in der Szene, freie Szene, Kultur und so, wo auf einmal ein Notruf kam, ziemlich unmittelbar nach Ausbruch des Krieges, wo ein kleines Theater und auch eine Theaterschule aus Kiew halt nach Deutschland gefunkt haben quasi und gesagt haben, wir haben hier vier Schauspielerinnen, die von der Schauspielschule kommen und wir würden die gerne aus Kiew raus nach Deutschland bringen. Und wir haben gesagt, okay, wir haben das Theater, wir haben ein Mini-Apartment, was besser ist als viele, die jetzt kommen und in der Turnhalle schlafen. Mhm. Viel zu beengt, logischerweise, aber natürlich trotzdem eine deutlich bessere Variante. Und haben erstmal aus dem Impuls raus, ich weiß noch, wir waren gerade eigentlich mit auf dem Weg mit unserem Hund zum Tierarzt, haben vor dem Tierarzt im Auto zurückgeschrieben, können morgen kommen, wir beziehen die Betten.
Yeah.
Und dann haben wir eine Videokonferenz mit Kiew gehabt, sowas Internationales hatte ich vorher auch noch nicht, war irgendwie ganz spannend.
Das stimmt, ja.
Mit Übersetzungen, allem Pipapo. Und man hat halt gemerkt, das matcht total. Also da haben wir noch nicht mal die Schauspielerinnen kennengelernt, sondern halt Theaterleitung, Theaterschulleitung. Und haben halt gemerkt, okay, da ist eine total ähnliche Philosophie. Mhm. Und wir haben einfach alle ein gutes Bauchgefühl. Und dann kamen tatsächlich, es hat dann ein paar Tage gedauert, bis sie ankamen, kamen vier Schauspielerinnen im Alter zwischen, ich glaube, die jüngste war 21, die älteste ist jetzt, mit der haben wir jetzt noch Geburtstag gefeiert, die ist jetzt 41 geworden oder 40 geworden, weiß ich gerade nicht genau. Die sind angekommen und sind aber mit der Mission gekommen, wir wollen hier spielen, wir wollen hier arbeiten, wir wollen unsere Kultur nach außen tragen und für die Ukraine irgendwie greifbar für die Menschen hier sein. Und das war auch deren Beweggrund. Mhm. Die haben, natürlich kann man auch sagen, es war eine Flucht, aber die haben immer für sich ganz persönlich gesagt, für uns ist es wichtig, wir flüchten nicht aus der Ukraine, sondern wir verstehen uns ein bisschen auch als Botschafter
oder so. Ja.
Und davon sind 2 immer noch da und auch ganz, ganz eng. Wir haben letzte Woche zusammengesessen und wollen jetzt wieder ein gemeinsames Projekt anstoßen. Cool. Da sind richtig tiefe Freundschaften draus entstanden. Die haben 5 Monate im Theater gewohnt, das heißt in unserer Gastroküche gekocht und für sich. Und zwar eine ganz intensive Zeit.
Ja.
Und dann haben wir halt geguckt, dass sie was anderes finden. Mhm. Und weil dann wurde es auch irgendwann sehr eng, logischerweise.
Ja, klar.
Das hat dann zum Glück auch geklappt. Und 2 sind mittlerweile wieder zurückgegangen und haben da geguckt, ob sie wieder Fuß fassen können. Und ja, 2 sind noch da.
Cool. Ja, also das ist, finde ich, nur ein Beispiel dafür, wie ihr nicht nur GastgeberInnen dann geworden seid, sondern eben sagt, nee, das uns interessieren die Menschen und auch sowas zu entwickeln. Ich kenne das zum Beispiel jetzt aus kirchlichen Kreisen im Bezug auf Missionen, dass es mittlerweile schon längst ein modernes Verständnis von Mission gibt. Das heißt, unterschiedliche Kulturen lernen sich kennen und auch in jeglichem Land. Also da, wo es vielleicht auch Unterstützung braucht, da gibt es natürlich Unterstützung und da teilt man miteinander Ressource. Aber was man darüber hinaus eben miteinander teilt, soll eben auch das Gefälle abbauen, ne? Das so zwischen Betroffener und Hilfesteller oder wie auch immer stattfindet. So. Und das finde ich irgendwie ganz großartig, dass ihr das nämlich auch macht, dass man merkt, als allererst geht es gar nicht darum, wie toll, dass ihr den armen Geflüchteten irgendwie ein Heim bietet und so, was nobel wäre, das will ich nochmal dazu sagen, aber wo ich schon denke, das ist bei euch irgendwie nochmal mehr den Menschen sehen. So. Insofern voll am Thema. finde ich wirklich ganz beeindruckend. Mal so ganz grundsätzlich gefragt, was ist denn für dich, warum ist Kunst, weil ihr das ja sehr, ich sag jetzt mal, ihr verbindet es sehr mit Werten, würde ich sagen, also es ist nicht nur politisch bei euch, es ist moralisch, ist vielleicht jetzt falsch, aber es ist voll mit Werten, gesellschaftliche Auseinandersetzung oder so. Warum machst du so Kunst? So, es könnte ja auch sein, dass du sagst, oh, ich bin einfach gerne kreativ, weil ich das Gefühl liebe oder was auch immer so. Ja, also wie ist das in deinem Leben gekommen?
Ich glaube, mir war immer schon wichtig, dass Menschen miteinander in Kontakt kommen. Vielleicht steht das so ganz oben drüber. Kunst und gerade natürlich Theater, aber andere Kunstformen genauso, bieten die Möglichkeit, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen, in Kontakt kommen über Dinge. Und deswegen, auch wenn wir, wie du sagst, auch moralisch ist immer auch tatsächlich ein schwieriges Wort, weil das Letzte, was wir wollen, ist so ein Zeigefingertheater, das gibt es genug, das finde ich oftmals sehr befremdlich.
Ja.
Ich finde immer, man hat den besten Dienst getan, wenn man Diskurs anricht. Also gar keine Lösung unbedingt vorschlägt, sondern einfach Leute motiviert, wieder miteinander zu sprechen.
Okay.
Und das finde ich, gerade in der heutigen Zeit, will gar nicht zu viel darauf eingehen, wäre ich ganz traurig um die politische Situation im Moment hier. Aber das, was ich am meisten gerade vermisse, ist, dass man miteinander sprechen kann. Weil ich glaube, dann könnte man viele, viele Ängste, die auch zu schlimmen Dingen führen, könnte man abbauen, wenn man mit unterschiedlichen Meinungen einfach sich miteinander unterhalten kann.
Ja.
Und das kann Kunst halt bieten, dass man da, im Theater guckt man sich was an, im besten Falle ist man davon berührt, wenn man berührt ist, hat man Gesprächsbedarf. Und wenn wir dann, was wir halt sehr stark leben, die Leute einladen, noch da zu bleiben, ergeben sich passiert automatisch sowas. Gespräche, gar nicht zwangsläufig mit uns, das kann passieren, wir sind immer gerne quatschbereit danach, aber das muss ja gar nicht sein, soll ja auch gar nicht so eine Beweihräucherung nachher sein, dass man so da Spalier steht oder so, aber ganz viel auch untereinander und interessanterweise funktioniert das super. Ich habe jetzt letztens mit Gästinnen gesprochen, die sagten, ja, wir kommen immer hier als Achtergruppe, habt ihr vielleicht schon gemerkt, aber wisst ihr was, wir haben uns bei euch kennengelernt. Die waren also durch Zufall in einem Stück zusammen Und sind wirklich nachher in der Pause über das Stück ins Gespräch gekommen, obwohl sie sich vorher nicht kannten.
Ach, cool.
Und haben sich so gut verstanden, dass sie Nummern ausgetauscht haben und jetzt immer zusammenkommen.
Ja.
Das finde ich unglaublich cool.
Ja.
Und das macht dann richtig Spaß. Und das habe ich sehr gefeiert, schön, als sie das erzählt haben. Dann gesagt, ja, genau das ist es, dass man halt einfach miteinander spricht und natürlich am besten in einer konstruktiven Weise und natürlich gerne in eine Richtung, die Menschen positiv orientiert ist.
Was ist denn, du hast gerade gesagt, Zeigefinger-Theater. Was stelle ich mir darunter vor?
Ja, es gibt einfach sehr viel, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist. Das gibt es im pädagogischen Theater, das gibt es aber auch gerade im polit-gesellschaftskritischen Theater, dass natürlich eine Denkweise, sag ich mal, vorgegeben wird. Ich meine, bei uns ist ganz klar bunt und nicht braun und da ziehe ich auch eine Linie und da bin ich auch nicht diskussionsbereit.
Ja.
Aber über alles andere kann man ja sprechen und hilft es zu sprechen und Standpunkte einfach auszutauschen und zu sagen, warum siehst du das so?
Mhm.
Und das, finde ich, muss im Stück auch sein. Also entweder, ich sage mal ein Beispiel, wir haben vor 4 Jahren, glaube ich, war das schon ein ganz tolles Stück gespielt, Monkey Island, das wird wahrscheinlich auch wieder kommen, hat wenig Leute erreicht, weil man es nicht greifen konnte, es war nicht bekannt und die Leute, die da waren, sind Ewigkeiten geblieben nachher und haben gequatscht.
Mhm.
Es ging in erster Linie, ich will gar nicht spoilern, wenn viel noch kommt, aber in erster Linie ging es darum, künstliches Fleisch zu erzeugen und das zu vermarkten.
Ah ja.
Als möglicher Weg, den Fleischkonsum runterzufahren.
Mhm.
Und schon alleine in dem Stück, 4 WissenschaftlerInnen traten auf, hatten die alle eine unterschiedliche Meinung dazu.
Mhm.
Und es gab jetzt nicht, es hat sich jetzt nicht die gute Meinung am Ende durchgesetzt, sondern es war ein gelebter Diskurs.
Ah ja, okay.
Und der natürlich die ganzen Schattenseiten von dem, wie es mit Massentierhaltung läuft, aufgreift. Weil natürlich, wir wollen ja nicht verschweigen. Wir wollen auch mit unserer eigenen Meinung nicht hinterm Berg halten. Darum geht es gar nicht. Aber es soll nicht so sein, wenn du jetzt hier rausgehst, dann weißt du, du darfst nie wieder ein Tier essen. Oder das soll es nicht sein.
Jetzt hast du gesagt, bunt ja, braun nein, sozusagen. Würdet ihr ein Stück machen, um irgendwie gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, gegen vielleicht sogar braune Haltung oder so?
Definitiv.
Das würdet ihr machen, okay.
Haben wir auch schon, genau.
Okay. Und schafft ihr es dann über Kunst auch wirklich Menschen, die, ich sag jetzt mal, vielleicht sich damit auseinanderzusetzen, die vielleicht selber, keine Ahnung, irgendwie da ins Nachdenken kommen, weil sie das auf TikTok sehen, dass irgendwie populistische Meinungen ja doch irgendwie die besseren sind, dass es einleuchtender und so. Also weißt du da was, wie das weitergeht?
Also das ist total schwierig. Das ist auch, sag ich mal, fast das größte Problem, was wir haben, dass man natürlich eine gewisse Bubble erreicht.
Ja.
Also die Leute, die zu uns kommen, die wissen, was bei uns passiert. Das sind natürlich nicht unbedingt die, die sich damit gar nicht identifizieren können und die vielleicht gerade einen Schubser bräuchten.
Ja, klar.
Aber wir versuchen ja, gerade dadurch, dass wir eben nicht sehr, also nicht so zeigefingermäßig unterwegs sind, zumindest Leute auch da zu haben, die vielleicht einfach, sag ich mal, ein bisschen in so eine Richtung vielleicht schwimmen und die einfach vielleicht nicht so gefestigt sind oder die nicht unbedingt sich so mit den Themen auseinandergesetzt haben. Das denke ich schon.
Ja.
Das andere, nein, die werden nicht kommen. Also
klar.
Das ist so. Besonders bedauere ich das aber, es geht ja gar nicht immer nur um, also im Moment viel leider, aber nicht immer nur um politische Ausrichtung. Es geht ja auch um viele andere gesellschaftliche Themen. Und da bedauere ich es oft bei den Kindern. Wir haben vor dem Theater, wir haben oft die Türen auf, sind oft Kindergruppen, mit denen wir auch im Gespräch sind. Die sind total neugierig und die kommen auch schon mal rein und gucken, wenn wir Bühnenbau machen, was passiert denn da und finden das super spannend. Und wir laden die immer ein, sagen, kommt. Aber die haben einfach nicht den Background zu Hause, dass das dann gefördert würde.
Okay.
Die sehen wir oft nicht wieder. Und das ist halt sehr, sehr schade. Und da überlegen wir wirklich sehr aktiv, wie schafft man es, zum Beispiel diese Kinder zu erreichen, dass die auch vielleicht mit ihren Eltern, dass die irgendwie motiviert bekommen, mal vorbeikommen. gucken. Wir können die auch nicht, machen wir natürlich nicht, von der Straße catchen und reinsetzen und Tür zumachen und ein Stück spielen. Das geht ja nicht. Aber da finde ich es manchmal sehr, sehr schade, wenn ich sehe, was für ein Interesse da ist. Mhm. Und man kommt aber trotzdem nicht so ran. Da helfen dann Projekte so allgemein. Wir haben schon mal mit der Diakonieferienprojekte, da kriegt man natürlich dann auch eine breite Masse erreicht, die jetzt vielleicht sonst nicht so kunstkulturaffin sind.
Ja, und an alle Schulen in Wuppertal könnte man ja auch mal vorbeikommen mit der Klasse. Ne?
Passiert das auch schon, genau. Da ist manchmal ein bisschen schwierig so mit den Zeiten, weil gerade die Familienstücke spielen wir mit unseren Töchtern oft zusammen.
Ja.
Also bis jetzt in der Regel immer. Mhm. Und die können nicht vormittags, da sind sie leider selber in Studium und Ausbildung.
Verständlicherweise, ja.
Deswegen, das ist immer noch so ein bisschen, da finden wir gerade noch die Form, weil die Nachfrage ist durchaus da und wir haben auch schon Projekte gemacht. Da gucken wir noch, wie wir so am besten zusammenkommen.
Schön, ja. Also ich finde es auch wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Da könnten wir jetzt auch noch weiterreden drüber, weil diese Frage der Bubble und so, wie erreiche ich Menschen, die vielleicht nicht meine Meinung haben und darüber hinaus noch gar nicht in meiner Bubble sind, halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Thema. Vielleicht zur Einordnung, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Es ist Februar 2025. Wir stehen vor unserer Bundestagswahl. Wir erleben gerade irgendwie Entwicklungen in der Welt, weil Amerika vorprescht. Also es gibt viele Themen, die uns gerade beschäftigen und auch in diesem Sinne, wie du sagtest, Sorgen machen, traurig machen, nachdenklich machen oder sorgenvoll machen oder so. Aber dann eben die Fragestellung, wenn man so eine Haltung hat, wie kommen wir mit Menschen ins Gespräch? Ja, unweigerlich vor diese Grenze führt, dass ich mit meiner Bubble oder in meiner Bubble ja irgendwie dann auch irgendwie überlegen muss, ja, wie unterhalte ich mich denn mit Menschen so, ne? Und da kann man jetzt einen Social Media Account machen und hoffen, dass der Algorithmus da quasi unterbrochen wird, aber das sind ja genau die Werkzeuge, die so eine Bubble auch kreieren, so,
ja,
ne?
Richtig.
Also total crazy und ich finde, da ist Kunst ja auch immer noch eine Möglichkeit, aber ich habe auch gedacht, man müsste fast mal ein Stück machen über Bubble. Dass man die Problematik aufführt. So. Denn ich finde das auch echt ein Thema. Da will ich irgendwann noch mal auch mit jemandem eine Folge zu machen, weil ich das ganz, eine große Herausforderung, also ganz aktuell empfinde. So, ne? Okay, aber wir wollten oder wollen heute nicht nur über Bubble sprechen, sondern eben das, was ihr macht in der Bubble oder vielleicht auch um die Bubble abzubauen, ist ja gesellschaftspolitische, gesellschaftskritische Auseinandersetzungen, Themen einzubringen und eben also mit den Menschen, die dort kommen, in die Auseinandersetzung zu gehen. Und dafür seid ihr kreativ und bist du als Schauspielerin kreativ, um dieses Gespräch anzuregen sozusagen und darüber hinaus Kreativität natürlich als Energie in deinem Leben, die du beschreibst als, die macht mich irgendwie auch frei.
Mhm.
Warum?
Ich glaube, jeder Mensch, der, sei es ganz hobbymäßig oder eben auch im Berufskontext, kreativ sein darf, also schöpferisch arbeiten kann. Das ist es ja letztendlich, dass man nicht nur wiedergibt, abarbeitet, sondern dass man schöpferisch arbeitet, entfaltet dabei natürlich mehr Potenzial und das macht einfach frei, weil man kann in ganz viele Richtungen denken, man kann sich ausprobieren, man eröffnet sich selber Räume.
Mhm.
So würde ich das vielleicht beschreiben.
Ja. Und jetzt haben wir diese Folge heißt Unfrei kreativ und ich habe schon angeteasert und die Leute hören jetzt schon 30 Minuten zu und denken, hä, was hat er denn jetzt mit unfrei zu tun? Du hast gesagt, ich bin bereit, noch was aus meinem Leben zu erzählen, was besonders ist und was vielleicht nicht jeder teilen würde, aber du hast gesagt, dir ist es wichtig. Neben der Freiheit, die Kreativität erzeugt, wo wir gleich auch noch weiter darüber sprechen können, erlebst du aber auch etwas, was dich oder herausgefordert hat und wo du sagst, das hat mich ein Stück auch unfrei gemacht oder da hast du eine Unfreiheit wahrgenommen. Erzähl mal, was war das?
Ja, ich habe, und das ist jetzt hier so ein kleines öffentliches Outing, weil ich da gar nicht mit wahnsinnig vielen Leuten bislang drüber gesprochen habe. Ich habe eine Zwangsstörung oder OCD. OCD hört sich so ein bisschen fancier an. Und das weiß ich ungefähr seit 2 Jahren, weil ich da angefangen habe, mir Hilfe dafür zu suchen und das einordnen konnte. Und wie der Name schon sagt, wenn man bei dem deutschen Begriff bleibt, Zwangsstörung, Zwang ist was absolut Unfreies. Das ist das absolute Gegenteil von Freiheit. Und um das vielleicht nur so ein ganz klein bisschen einordbar zu machen, kann ich ja mal kurz erzählen, was das so bedeuten kann und vielleicht auch in Ansätzen, was das so für mich bedeutet. Ich habe ja jetzt auch über Therapie gelernt, dass sich das schon viel, viel, viel früher durch mein Leben gezogen hat. Ich habe es nur nicht so wahrgenommen. Und wie bei vielen anderen Krankheitsbildern gibt es immer einen Teil, der ist sehr normal, den kennt jeder.
Ja.
Und dann gibt es etwas, das wird größer, größer, größer und es verliert eine Normalität und es wird krankhaft, wenn man das so sagen will. Und vielleicht ist vielen sowas wie ein Waschzwang oder so ein Begriff, das kenne ich jetzt zum Glück nicht. Das ist natürlich auch ein ganz hoher Leidensdruck, der da entstehen kann. Also Kleinigkeiten, die vielleicht gut greifbar sind, sind so Dinge wie, ich fahre mit dem Auto irgendwo hin, ich merke ein kleines Ruckeln durch ein Schlagloch, durch ein Ästchen, durch irgendetwas.
Ja.
Und es schießt so nach 3-4 Metern, wenn ich weitergefahren bin, der Gedanke in den Kopf, oh, du bist vielleicht irgendwie über jemanden drüber gefahren. Was erstmal sehr absurd ist, weil ich bin zum Glück noch nie über irgendjemanden drüber gefahren. Wenn ich aber meinen rationalen Anteil bemühe, weiß ich, das wäre viel mehr als ein kleines Ruckeln. Ja, das würde ich definitiv merken. Aber da setzt dann die Zwangserkrankung an, dass ich diesen Gedanken nicht mehr wegdenken kann.
Ja,
das heißt, ich fahre weiter und denke, nee, vielleicht war das doch mehr. Und ich rede mir das jetzt gerade klein. Vielleicht war das, vielleicht bin ich nicht über jemanden drüber gefahren, aber vielleicht habe ich jemanden zumindest getoucht und jetzt liegt der da. Und dann geht ein Gedankenkarussell los, was man sich, glaube ich, wenn man das nicht hat, kaum vorstellen kann. Weil eben dieses normale Verhalten von, ach ja, 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 wird nicht sein und ich hör weiter Radio, das setzt halt nicht ein, sondern es wird größer und größer und größer und irgendwann muss ich umdrehen und gucken, was ist da. Dann drehe ich um, fahre zurück, gucke besonders an der Stelle natürlich, ach, da ist nichts. Drehe um, fahre wieder, wenn ich Pech habe, fahre ich durchs gleiche Schlagloch, das ist natürlich doof. Dann muss ich mich wieder rückversichern und das kann so eine Spirale in Gang setzen. Und das ist sehr stressabhängig auch. Das heißt, wenn ich in einer Phase bin, wo ich sehr viel Stress habe, ob jetzt positiv oder negativ, aber eine gewisse Grundanspannung einfach im Leben da ist, dann tritt das viel stärker auf, macht allerdings dann ja auch deutlich mehr Stress. Weil man muss sich das so vorstellen, das ist eigentlich, also das ist zum Beispiel eins der Zwänge, so, Grammatik jetzt egal, komme ich gerade nicht hin, was ich mit sehr viel Humor mittlerweile nehmen kann.
Ja.
Weil ich weiß, das ist eigentlich Quatsch. Ich kann aber auch zurückfahren und mich rückversichern. Und ich kann darüber zum Teil lachen. Aber es wird natürlich kritisch, wenn ich dadurch kontinuierlich zu spät komme. Weil ich vielleicht auf dem Weg ins Theater bin, wenn es in unseres ist, ist ja nochmal eine Sache. Aber wenn ich irgendwo als Schauspielerin gebucht bin und ich muss natürlich zu einer gewissen Zeit da sein, dann kann das richtig Stress machen, wenn ich dann zurückfahren muss. Aber dann kommen die Gedanken, ja komm, einmal 5 Minuten zu spät kommen dafür, dass du vielleicht jemandem das Leben rettest, den du gerade in Gefahr gebracht hast. Das ist ja nichts.
Krass, ne?
Ja. Und das ist so eine Sache. Und die andere Sache, und da möchte ich gerne so ein bisschen auch dass die Tür öffnen, einfach weil es mir so unfassbar geholfen hat, als ich endlich erkannt habe, es ist schlichtweg eine Störung und es hat nichts mit mir zu tun, ist, dass man eben diese Zwangsgedanken auch haben kann, ganz, ganz stark verbreitet in Richtung, dass man anderen Menschen schadet. Also das mit dem Autofahren hat ja auch ein bisschen damit zu tun, dass man jemanden zu Schaden kommen lässt, dass man anderen Menschen schadet. Das wird dann ganz grob gefasst in aggressive oder sexuelle Zwangsgedanken, dass man also denkt, keine Ahnung, ich hau jetzt jemandem, der mir nett gegenüber sitzt, irgendwie den Laptop auf den Kopf. Einfach nur, weil einem das aus irgendeinem Grund, wie das einfach passiert, in den Kopf schießt. Mhm. Und das hat man mittlerweile erforscht. Das passiert bei jedem, dass man mal irgendwie sich was Absurdes überlegt, wie das auch immer kommt. Und in einem gesunden Kopf würde es so ablaufen, dass man das überhaupt nicht wahrnimmt. Also vielleicht merkt man den Gedanken noch nicht mal. Oder man nimmt ihn halt einfach hin, genauso wie man sich mal überlegt, boah, ich streich mal die Wand vielleicht mal grün und setze das dann nicht um. Man bemisst dem Gedanken aber eine unfassbare Bedeutung zu. Und das ist das Krankhafte daran. Und je mehr Bedeutung ich diesem Gedanken zugebe, desto schlimmer wird es, desto öfter denke ich ihn und desto mehr Stress macht er mir. Und das kann natürlich in manchen Bereichen unfassbare Angst auslösen, weil man kriegt Angst, weil man denkt, bin ich böse? Mache ich vielleicht irgendwann, drehe ich mal durch? Da steht in der Zeitung, das und das ist passiert. Man hätte nie gedacht, dass Nachbar XY, der war doch immer so nett. Und dann denkt man, oh je. Und das kann eine unfassbare Angst auslösen. Ich habe ein Beispiel vielleicht noch und dann können wir das so zusammenführen. Ich habe mal ganz, ganz kurz in dieser Richtung Schwierigkeiten gehabt, dass ich im Backofen zum Beispiel einen Auflauf mache und bin fast fertig und sehe, okay, da sind so ein bisschen angebackene Reste am Boden. Und dann kam mir in den Kopf, boah, ich habe ja mal gelesen, das ist echt auch giftig, wenn das so anbrennt und es ist nicht gesund und vielleicht ist es auch krebserregend und weiß ich nicht was. Und in guten Zeiten denkt man, ja gut, okay, mach's jetzt weg, das nächste Mal. So, es ist aber jetzt einmal ist auch nicht schlimm und passiert ganz vielen Menschen.
Ja.
In schlechten Zeiten ist das so, dass ich vor diesem Ofen stehe und wie gefangen bin, mich nicht bewegen kann, weil in meinem Kopf geht, ich schmeiß das jetzt weg. Das kann ich jetzt nicht meinen Kindern zum Essen geben. Ich muss das jetzt wegschmeißen.
Ich töte die.
Und dann, genau, und dann denke ich, nein, wenn bist bescheuert, wenn du das jetzt wegschmeißt, dann habt ihr jetzt kein Essen. Das ist ja total krank. Du hast keine Zeit, jetzt was Neues zu kochen. Du kannst jetzt auch nicht rübergehen und sagen, oh, sorry, Leute, ich habe unseren Auflauf weggeschmissen. Es ist, also da merkt man ja selber diese Absurdität, die spürt man ja. Und das ist auch ein sehr wichtiges Kriterium dafür zu erkennen, dass es eine Zwangserkrankung ist und dass das nichts mit der eigentlichen Gesinnung oder so zu tun hat. Man ist sich dieser Absurdität oft sehr bewusst. Aber die kann einen tatsächlich körperlich lähmen. Weil ich kenne die Situation, dass ich da gestanden habe und gedacht habe,
nicht vor und zurück.
Ich kann es jetzt nicht auf den Tisch stellen. Ich kann es aber auch nicht wegschmeißen. Es gibt halt keine Option. Und ich war einfach irgendwann an einem Punkt mit verschiedenen, hauptsächlich Gedanken, auch auf Krankheit bezogen. Und es kann ja dann ein ganzes Spektrum annehmen, dass es mir einfach richtig schlecht ging. Und ich war durchgängig müde, einfach durch diese Anspannung. Ich war durchgängig müde, ich hatte Angst. Ich habe das Gefühl, ich kann mir selber nicht trauen. In meinem Kopf gehen komische Dinge vor. Ich kann das nicht einordnen. Und irgendwann habe ich zum Glück, bin ich bei meiner Hausärztin gewesen, auch durch meinen Mann, der mich so ein bisschen gepusht hat, gesagt hat, wir gehen da jetzt mal hin. Und die schon direkt gesagt hat, mach dir keinen Stress. Das ist einfach, sie hatte noch gesagt, eine Angststörung. Mittlerweile weiß ich, man differenziert da genauer. Und hat mich halt weiter an eine Therapeutin verwiesen, wo ich, und anscheinend muss ich sagen, habe ich da sehr viel Glück gehabt, sehr, sehr schnell Platz bekommen habe. Und schon beim Lesen derer Homepage, wo das aufgeführt war, habe ich echt heulend vor dem Laptop gesessen, weil ich gesehen habe, okay, das ist es. Und schon da, ich will nicht sagen, ab da war ich geheilt, das wäre zu viel gesagt, aber mit dem Wissen oder der Bestätigung, okay, das ist einfach eine Form der Erkrankung, die gar nicht wenige Menschen betrifft im Übrigen, war ganz, ganz viel Druck weg. Und deswegen ist das auch was, wo ich gesagt habe, okay, ich ist ein bisschen Überwindung nötig, aber ich teile das gerne auch mal, weil ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe aber in der Recherche dazu nochmal gelesen, dass es teilweise 8 Jahre im Schnitt dauert, bis Leute sich irgendjemandem so anvertrauen, der auch dann das einordnen kann. Und das ist natürlich krass.
Ja. Ja, das stimmt. Also erstmal danke, dass du das so erzählst, weil ich finde, das ist immer mutig zu sagen, ja, ein schambehaftetes Thema so offen zu legen und gerade mit so einer Öffentlichkeit, das finde ich wirklich richtig, richtig cool. Und denke dann aber sofort, ja, warum ist das schambehaftet? Naja, natürlich, weil man irgendwie gesellschaftlich, man möchte stark sein, man möchte nicht jemand sein, der dann irgendwie sagen muss, ja, ich komme gerade nicht klar auf so eine Situation, oder möchte auch nicht die Person sein, die vor dem Backofen steht und sagt, Mist, ich kann das hier gerade nicht selber entscheiden, so, ne?
Ja.
Das hat ja viele Aspekte, ne? Leute von außen, aber auch man selber und wer möchte man sein und so. Und ich stelle mich direkt neben dich. Ich weiß nicht, ob HörerInnen das schon mal oder wahrgenommen haben. In einer der ersten Folgen, die ich hier aufgenommen habe, habe ich mich auch in Richtung Zwangsstörung, Angststörung geoutet, sozusagen, weil ich das selber kenne, dass ich auch, so wie du beschrieben hast, in so Situationen war und auch mit einer Therapie daran gearbeitet habe. Bei mir war es auch der Klassiker auf dem Auto. Das ging irgendwann mal los, dass ich gemerkt habe, so der Gedanke, jetzt habe ich, was, warte mal, bin ich in der Mitte gefahren? So, und dann und so weiter. Und dann hat sich das wirklich fortgesetzt und so. Und ich habe auch zum Glück da echt eine sehr, sehr coole Therapie machen können, die mich hat dahinter blicken lassen. Aber deswegen stelle ich mich mal erstmal, um das hier in den Raum zu stellen, neben dich und sag, ja, das ist tatsächlich, uns beiden geht das so. Ich glaube, dass es auch manchmal sowas ist, wenn Leute uns sehen würden, so in dem, was wir beruflich machen, würden sie erstmal sagen, nie im Leben und so, ne? Aber bei mir ging das auch so weit, ne, zu gucken, ist der Ofen aus?
Ja,
ach, habe
ja.
ich den jetzt ausgemacht? Und auch richtig mit, ich fahre noch mal nach Hause und so. Ja, und ich frage dich einfach, ich könnte jetzt weitererzählen, aber ich frage dich einmal, wie bist du damit umgegangen? Hast du das, bist du das losgeworden? Wie, wie hast du diese Hilfe dann gekriegt? Mhm. Was hat dir geholfen?
Also ich muss ganz klar sagen, ich bin da noch auf dem Weg. Mhm. Ich bin das nicht los, aber es ist im Grunde fast seit dem Beginn der Therapie, die ich gemacht habe, durch die Erkenntnis bin ich einen Meilensprung in Richtung Besserung gegangen. Das heißt, dieses ganz, ganz krasse, wo ich wirklich, wo es mir wirklich einfach schlecht ging und wo ich Panik hatte deswegen, was da passiert, das ist nicht mehr wiedergekommen, schon alleine dadurch, dass ich es einordnen kann, dass ich weiß, was es ist. Dazu mit einer Stressminimierung grundsätzlich zu gucken, was, wo taucht es viel auf. Meistens korreliert das eben mit stressigen Situationen. Habe ich auch gelernt, das runterzufahren. Was noch aussteht, gerade weil ich mich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, ist, glaube ich, tatsächlich, man nennt das Exposition, dass man sich wirklich konfrontiert, weil das gilt im Moment als das Mittel der Wahl, um da wirklich so den letzten Step zu machen, ist natürlich wiederum sehr angstbehaftet, weil das heißt, man muss komplett da reingehen, was mir bei manchen Sachen, glaube ich, leichter fällt und bei anderen Sachen, gerade bei Gedanken, ich will überhaupt nicht mir vorstellen, meine schlimmsten Gedanken, die ich habe, nochmal so richtig auszukosten und durchzudenken. Nee, will ich gar nicht, weil so ein Restfunken, das macht ja gerade die Erkrankung, so ein Restfunken ist ja da, dann stellst du noch fest, das ist doch echt. So, ja. Also das ist ja, das ja, ist so ein Hamsterrad, ja, so ein bisschen. Das heißt, das ist aber was, wo ich gerade jetzt nochmal in der Beschäftigung damit gemerkt habe, okay, das steht definitiv noch aus. So ist es so, das ist unglaublich gut behandelbar. Es ist nicht unbedingt so, dass man davon spricht, dass es komplett weggeht. Ist aber auch, ehrlich gesagt, ich sage jetzt einfach so, nicht nötig, aber man kann zu einem Maß kommen, weil, wie gesagt, das geht ja über in ein normales Verhalten.
Ja.
Jeder schlaue Mensch möchte gerne wissen, ob er das Bügeleisen ausgestöpselt hat. Das ist ja schon auch durchaus sinnvoll, dass man das weiß und nicht auf die leichte Schulter nimmt und denkt so, ach ja.
Finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, ne? Also, dass wir jetzt in der Folge drüber reden, heißt nicht jeder, der diesen Gedanken kennt, habe ich die Kerzen ausgemacht, hat eine Zwangsstörung, sondern es nimmt ein Level an von sowas wie, es macht mich unfrei, kann man sagen. Genau. Ich fange an, wie du sagst, zu spät zu kommen, es übernimmt so, so ein Ausmaß, kann man sagen, in meinem Leben, dass ich sagen würde, nee, das tut mir nicht gut. So. Und du hast es auch, finde ich, am Anfang schön beschrieben, dass es wie so eine Art Spirale mit sich bringt. Der Gedanke lässt mich nicht mehr los und so. Und dann ist es so ein, dann ist auch so ein Leid da. Ne? So ein
genau, Leid. Leidensdruck ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Kriterium auch. Und natürlich, man spricht immer von der Rückversicherung, also dieses zum Beispiel, wenn man bei dem Autobeispiel bleibt, das Zurückfahren und Gucken, das gibt mir eine Rückversicherung, da war nichts. Dann beruhigt das erstmal meine Anspannung, weil es geht im Grunde immer nur um eine gefühlte Anspannung, die man loswerden will. Und die Anspannung werde ich los, wenn ich zurückfahre und sehe, da ist nichts. Durch diesen Mechanismus, der Zwang ist eigentlich das Zurückfahren, weil ich gelernt habe, okay, wenn du zurückfährst, geht die Anspannung weg.
Ja.
So, und je öfter ich das mache, auch wenn es mir unmittelbar hilft, desto mehr befeuere ich aber den Zwang.
Ja.
Und deswegen der Weg ist halt, diese Anspannung auszuhalten und zu merken, die lässt von alleine nach, wie das eben im Normalfall auch passiert. Man denkt darüber nach, denkt sich dann, ach nee, habe ich schon gemacht oder da war nichts, es war das und das und dann kommen neue Gedanken, die Anspannung lässt nach. Und dieses Empfinden braucht man wieder und je öfter man sich rückversichert, desto mehr geht es leider, auch wenn es gerade eben hilft, in die andere Richtung.
Ja, ja.
Und da ist ja ist auch so ein Punkt, wo es dann auch auf die umstehenden Menschen überschwappt. Also meine Familie kennt das, dass ich, wenn ich zu Hause losfahre, frage ich immer im Auto, ihr habt abgeschlossen, oder? Und dann sagen die schon, ja. Ja, weil die natürlich auch in so einem Zwiespalt
so genervt sind
und auch wissen, eigentlich dürften sie mir gar nicht antworten. Eigentlich dürften die sagen, wer weiß, wäre eigentlich fast das Beste. Wissen aber, dass ich sie dann sehr nerven werde. machen aber auch nicht, aber ja klar, wir haben extra noch mal geguckt. Also,
ich gehe noch mal rein.
Genau, das machen sie schon bewusst nicht. Aber das sind natürlich genau
klar.
diese Dinge, wo man halt dann auch im Zweifel entscheiden muss, lohnt es sich jetzt für den Moment, weil ich muss jetzt gerade klar sein, mir irgendwie Klarheit zu verschaffen, oder schaffe ich das? Ich bin gerade gut drauf, da war ein Ruck klar und ich merke, ich sitze im Auto und überlege, da vorne kommt der Kreisel, ich könnte jetzt einmal ganz einfach zurückfahren oder schaffe ich das, zu sagen, ich fahre jetzt geradeaus und ganz zur Not kriege ich schon mit, wenn da doch irgendwas war.
Ja. Ja, ich finde es super spannend. Also ich fühle das ja selber sehr, ne, deinen Weg, und denke dann auch ja an diese Momente, wo ich auch, so wie du sagst, diese Unfreiheit nicht dadurch mir vermeintlich ermögliche, indem ich mich rückversichere, sondern tatsächlich ist es ja eigentlich eine Beschäftigung mit einem ängstlichen Teil in mir, der wie so eine Aufmerksamkeit braucht, sozusagen.
Ja,
so,
ja.
Ne? Aber bevor ich da jetzt irgendwie von mir nochmal weiter erzähle, würde ich machen, aber mich würde erstmal interessieren, wenn wir jetzt nochmal die Kreativität mit reinnehmen, das ist ja eine Spannung. Also Kreativität, hast du ganz kurz gesagt, das hat für dich eine gewisse Freiheit, das hat dir irgendwie, das ist ja auch deutlich geworden, dass wenn ihr vielleicht irgendwie oder wenn wir über sowas reden, wie können wir Bubble durchbrechen und wie können wir Gesellschaft und Menschen miteinander ins Gespräch bringen, das ist so die größte Freiheit, die man erleben kann, ja, zu sagen, so ich habe die Freiheit, auch mit einer unterschiedlichen Meinung in einem sicheren Kontext mich zu unterhalten. Und jetzt hat dich das aber unfrei gemacht im Alltag, bis hin dazu, dass es dich lähmt, du bist zu spät gekommen, das beschäftigt dich, das hat dich unruhig und müde gemacht. Wie hat die Kreativität da gewirkt? Hat es geholfen? Hast du es benutzt? Hat es dir vielleicht sogar mehr Druck gemacht, weil du denkst, boah, das ist so ein krasser Kontrast. Wie war das für dich?
Ich würde sagen, geholfen und auch gleichzeitig eine Ausflucht gegeben. Ich habe immer gesagt, es gab, egal wie hoch diese Panik war in den Hochzeiten, wenn ich zum Beispiel selber aktiv auf der Bühne gestanden habe, nach 2-3 Minuten auf der Bühne war es weg.
Okay.
In der Garderobe noch konnte es mir noch wirklich nicht gut gehen.
Ja.
Aber nach ein ganz, ganz paar Minuten auf der Bühne war es weg. Das hat aber, glaube ich, damit zu tun, dass man als Schauspielerin sehr ganzheitlich arbeiten muss, sollte.
Mhm.
Das heißt, da ist Emotion, da ist Bewegung, da ist kognitive Prozesse. Es findet alles gleichzeitig statt.
Körperlichkeit. Ne?
Genau.
Krass, ja.
Und das hilft, glaube ich, weil man muss absolut im Moment sein.
Mhm.
Und die ganzen Zwangssachen sind überhaupt nicht im Moment.
Mhm.
Die sind immer entweder zukünftig, ich könnte krank werden, ich könnte das und das machen, oder nach rückwärts gerichtet, habe ich vielleicht das und habe es nicht gemerkt oder so.
Ja, ja.
Du bist überhaupt nicht im Moment.
Ja.
Und auf der Bühne oder überhaupt in kreativen Prozessen bist du meistens zwangsläufig, auch ein kleiner Zwang mit drin, aber bist du im Moment.
Ja.
Und dieses im Moment sein am Kreativen, das hilft, glaube ich, allen Menschen, egal womit die zu tun haben, dass man einfach sagt, okay, ich bin hier, ich bin jetzt,
schön.
Ich fühle das, mein Körper macht das. Und es fällt gerade nicht die Welt um mich zusammen,
weil ich
bin gerade hier.
Ja, so. Ich finde es halt richtig geil, wie du es beschreibst, weil, jetzt komme ich zurück zu mir, ich wollte es nämlich nicht so jetzt irgendwie hier reingeben und dann musst du gucken, was du machst. Aber du sagst für dich, es ist in dem Moment sein, ich habe das auch so erlebt, dass das, was mir geholfen hat, das wieder zurück zu integrieren, würde ich sagen, also so dieses es wieder zu nehmen und zu sagen, ja, ich kann damit umgehen, ist so eine Selbstwirksamkeit zu spüren. Also das, was ich mache, kann total konträr sein zu dem Gefühl, was ich gerade habe, weil ich so denke, boah, das ist doch einfach, das kann ich ja jetzt gerade nicht und so. Und dann aber zu merken, doch, ich bin ja nicht nur die Angst. Ich bin ja nicht nur der Zwang, sondern ich bin ja auch jemand anders. Beziehungsweise finde ich sogar vom Wording her ganz wichtig zu sagen, ich bin ein Mensch, der eine Zwangsstörung fühlt oder der das, ne? Also nicht so, ich bin das, sondern so. Da geht's schon los. Aber wenn ich sagen würde, was hat dir geholfen, ist das dann die Momente, in denen ich selbstwirksam bin, führen dazu, dass ich wieder so, ich habe die Sachen wieder in der Hand, so, ne? In der Transaktionsanalyse sagt man, ich bin im Erwachsenen-Ich, so. Und da helfen mir tatsächlich auch Momente, wo ich zum Beispiel die Aufgabe habe, mit anderen Menschen, wenn ich zum Beispiel Beratung mache, dass sie ins Erwachsenen-Ich gehen, dass ich überlege, okay, wie kann ich das anleiten, weil da bin ich nämlich dann auch im Erwachsenen-Ich, ne? Und merke sozusagen, es ist verrückt, ne? Aber wenn ich dann mit jemandem sitze und über seinen Weg ins Erwachsenen-Ich spreche, kommt in mir dieses Erwachsenen-Ich zum Vorschein und ist da. Und ich kann ganz krass auch wieder in mein Leben zurückgehen und weiß, ach, guck mal, und ich habe mich gerade gerückt. Und so, ne? Finde ich total gut, weil dieses in den Moment kommen ist Teil des Erwachsenen nicht. Also im Hier und Jetzt heißt es immer
genau.
So, ne?
Ja.
Und das sind zwei unterschiedliche Beschreibungen für das Gleiche. Nämlich so dieses, man findet so zurück zu sich und dieser Fähigkeit, damit umzugehen. Was wie du sagst, eigentlich im Alltag konstant passiert. An der Stelle sind wir beide noch im Nachreifeprozess sozusagen gewesen. Aber wie cool. Also und dann auch das so zu merken und dann zu spüren, das funktioniert wirklich. Ne?
Was für mich so ein Aha-Erlebnis auch war, das habe ich dann auch irgendwann der Therapeutin mal gesagt oder habe gefragt, ob das irgendeinen Sinn ergibt. Mhm. Ich mache auch leidenschaftlich gerne bei uns den Bühnenbildbau.
Mhm.
Und ich mache es am allerliebsten, muss ich gestehen. Ich bin immer froh über Hilfe, aber am allerliebsten mache ich es alleine. Und habe dann das ganze Theater, die ganzen großen Werkzeuge und ganz viel Material um mich rum und mache das. Und da habe ich das auch ganz, ganz selten. Es ist auch eine Form vom im Moment sein, aber es hat auch ganz viel damit zu tun, dass man handwerklich was macht.
Okay.
Und das wurde mir dann auch so gesagt. Ja, das stimmt. Das ist wirklich auch ins Tun kommen, ist ja auch sowas.
Ja, voll.
Und genauso habe ich die Gegenfrage bekommen, was machst du denn wenn du jetzt in der Theaterpädagogik, wir machen manchmal auch Einzelcoaching, wo es auch manchmal um verschiedene, es ist ja keine Therapie, aber es geht auch um Dinge, wie man mit Dingen im Leben umgehen kann. Und was machst du denn, wenn jemand vor dir sitzt und du den theaterpädagogisch berätst, wenn die Person Angst hat oder so? Mhm. Und ich sag direkt, ja, in Bewegung gehen. So Bewegung vorgeben, weil wenn man selber Angst hat, dann kann man gar nicht selber sagen, es tut mir jetzt gut, irgendwie zu wedeln oder keine Ahnung. Ich würde Bewegung vorgeben, ich würde mit der Person in Bewegung gehen. Mhm. Ja. Und dann denk an dich. Das heißt, komm in Bewegung, tu was im Jetzt.
Ja, voll.
In so einer akuten Angstsituation. Ja. Das fand ich mega spannend. Und auch so zu sehen, ja, okay, man kann manchmal Dinge für andere Leute besser sehen als für sich selber.
Ne? Finde ich auch unfassbar spannend. Deswegen, ja, es hilft ja auch. Sport machen, ne? Weil das ist auch Bewegung und ganz krass im Hier und Jetzt sein, weil du ja so in der Anstrengung dann bist und so. Und viele Leute denken oft, das hat was mit Ablenkung zu tun. Das kann natürlich sein, dass es, und auch Ablenkung ist nicht per se schlecht, aber tatsächlich glaube ich persönlich immer noch mehr an diese Mechanismen, man tut etwas, man spürt sich selber nochmal, man spürt auch so diese Ahnung, so ich bin. Ja, vielleicht bin ich mehr als das und vielleicht kann ich das ja eigentlich auch so, ne? Weil auch das ist ja vielleicht wichtig, nochmal zu sagen, Angst ist ja erstmal irrational. Mhm. Also es ist ja erstmal oft dramatischer als die Realität und es ist oft, wie du sagst, entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber es hat oft nicht diese Realitätscheck stattgefunden. Ja. So, ne? Und ich habe mich zum Beispiel immer gefragt in den Situationen, wo ich mal wieder gedacht habe, fahre ich nochmal zurück und gucke, ob ich wirklich den Toaster ausgesteckert habe oder so. Ne? Wirklich zu sagen, irgendwie, jetzt habe ich total den Faden verloren, was wollte ich denn sagen? Realität, warte mal. Ach so, dass ich mich gefragt habe, warum vergesse ich das eigentlich? Mhm, also warum verschwindet das so? Weil ich könnte doch eigentlich irgendwie, ich könnte doch einfach hingucken und könnte sagen, so, habe ich ausgemacht, alles klar, morgens weiß ich noch sozusagen. Ja, aber weil in einem Hier- und Jetzt-Moment, ich denke ja nicht konstant daran, was ich alles geregelt, ausgeschaltet, eingeschaltet habe oder so, sondern es gibt so ein Vertrauen darauf, auf mich selber, dass ich irgendwie, wenn ich den Toaster benutzt habe, ihn wahrscheinlich auch ordentlich hinterlassen habe und nicht irgendwie ein Gummiband dran gemacht habe, dass er auf jeden Fall jetzt gleich anfängt zu brennen oder so. Ne? Und das finde ich auch interessant, dass dahinter oft auch so ein Thema steht, wie man mit sich selber umgeht, wer man selber ist, auf wie man geworden ist, ne? Selbstwert, Selbstliebe und so. Und ich da auch wirklich gemerkt habe, ja, da kommt wirklich mal wieder alles zusammen, so, ne? Was da so hinterstehen kann. Und so. Und deswegen finde ich ganz schön, wie du sagst, hilft Kreativität auch und bringt es einen auch neben der Auseinandersetzung so für die Zukunft und in diesen Moment mit anderen Menschen auch irgendwie in den Moment mit einem selbst. So, ne?
Ja, total.
Also total schön eigentlich. Ja, finde ich super cool. Krass. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir könnten so einen Punkt machen. Ich überlege gerade noch mal, gibt es etwas, vielleicht so zum Abschluss, wo du Menschen Mut machen würdest, weil das finde ich immer so wichtig. Mhm. Also ich kann schon mal sagen, das will ich setzen und dann musst du noch was Schlaueres
sagen. Mal gucken.
Ich finde total wichtig und deswegen war mir auch nochmal wichtig, das zum Beispiel von mir hier zu erzählen, dass es etwas ist, was vom Gefühl her schambesetzt ist, aber wofür man sich überhaupt nicht schämen braucht. Du hattest es auch schon angekündigt, ich habe jetzt leider auch keine Zahl parat. Es gibt sehr viele Menschen, denen das so geht. Und es ist etwas, ne, was definitiv mit Hilfe und einer guten Beratung behandelbar ist. Aber man muss ganz klar sagen, man selber schafft das.
Ja,
und das ist mir so wichtig daran. Du selbst, wenn du das kennst, sozusagen, kannst das schaffen und brauchst vielleicht einfach so eine Hilfestellung durch eine Therapie, brauchst vielleicht eine Hilfestellung durch die Beschäftigung damit, aber die Kraft und die Veränderung liegt da in dir sozusagen. So, ne?
Ja.
Was würdest du Leuten vielleicht zusätzlich dazu noch auf den Weg geben wollen, wenn du sagst, boah, ich fühlte mich gerade so angesprochen und ich weiß da gerade nicht weiter oder schäme mich oder was auch immer.
Also ich schließe mich erstmal dem komplett an, wie du das gerade ausgedrückt hast. Vielleicht eine zusätzliche Komponente noch dabei. Hm. Es geht ja ganz, ganz oft um das Thema Schuld. Dass man an irgendetwas Schuld trägt. Das ist ja beim Toaster nichts anderes, weil dann brennt das Haus ab.
Ja.
Oder da kommen ja auch Szenarien, die werden lustig groß, wenn man da mal rational drauf guckt. Es geht ganz, ganz oft um das Thema Schuld. Mhm. Da lohnt sich so ein bisschen drauf zu gucken oder eine Entspannung reinzunehmen, dass man sagt, ja, wir haben festgestellt, dass fast alle, die damit so strugglen, tun das nicht, weil sie per se dazu neigen, schlimme Dinge zu tun, sondern eher das andere Extrem, ein ganz, ganz hohes Bewusstsein für Verantwortung anderen Menschen gegenüber, einen ganz hohen moralischen Kompass für sich selber. Das heißt, das Szenario, irgendwas zu tun, was anderen schaden könnte, empfindet man deswegen als doppelt, dreifach unfassbar schlimm und es wird so bedrohlich, weil man in der Regel genau am anderen Ende dieser Skala sitzt. Mhm. Das heißt, man kann sich eigentlich wirklich entspannt zurücklehnen. Mhm. Das ist schwer, dahin zu kommen. Mhm. Aber zu sagen, ja, gerade weil es mich so ärgert, weil es mich so triggert, weil es mich in Hochzeiten wirklich so leiden lässt und herausfordert und Angst macht, das tut es, weil ich ganz weit davon entfernt bin. Und das finde ich auch wichtig zu wissen.
Ja.
Man ist keine tickende Zeitbombe.
Das
ist Quatsch.
Ja, richtig.
Das hat mir ganz, ganz doll geholfen, weil du hattest schon gesagt, Vertrauen in einen selber, das geht ganz schnell verloren auf so einem Zwangsweg. Und das muss man wiederfinden und sagen, ja,
okay, ich habe
diese Gedanken, aber ich bin selber, bin ich ganz woanders.
Ja.
Und ich muss nur lernen, damit umzugehen.
Jetzt könnten wir noch eine Folge anschließen über Schuld und Schuldgefühle im Kontext von Religion und Glaubenssätze.
Das machen
wir demnächst, genau. Ja, weil es wirklich dazu gehört, wie wir beide natürlich auch aufgewachsen sind und was unser Glaube da auch für eine Rolle spielt.
Ja.
Ich würde zumindest noch mal so ein bisschen anteasern und sagen, auch die Auseinandersetzung braucht es vielleicht, weil man sich dann eben auch mit sich selber auseinandersetzt und überlegt, was glaube ich eigentlich, wie das Leben ist und was ist Schuld und wie gehe ich damit um und irgendwie so. Mein goldener Satz war irgendwann mal, dass meine Therapeutin zu mir gesagt hat, glaubst du nicht daran, dass das irgendwie keine Schuld mehr gibt wegen Jesus? Und dann bin ich in meine persönliche Stille gegangen und musste mal denken, also ja, stimmt. Ja gut, aber Schuldgefühl ist nochmal ein Unterschied und wie gehe ich damit um? Und das ist das, was du sagst, ne? Manchmal fühle ich etwas, was ich vielleicht anders weiß und das zusammenzubringen, das ist die Arbeit und da ein neues Vertrauen und vielleicht auch neue Definitionen in Lebensveränderung zu kriegen. Ja, Mona, danke. Hast du Lust, noch zum Schluss mit ans Lagerfeuer zu kommen?
Das mache ich.
Du weißt ja, was kommt. So. Und es hat sich auch nichts verändert. Und ich habe jetzt auch nicht überraschenderweise mal die Fragen für dich verändert, sondern es ist dasselbe. Es sind drei Aussagen und eine Frage. Und ich starte mit, ich glaube tief im Herzen an.
Ein mögliches Miteinander zwischen allen Menschen.
Schön. Ich auch. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
Ganz rechte Dreck.
Ich wollte gerade sagen, braun hat noch nie jemand geantwortet. Ja, sehr gut. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten? Sag ich einer Frau, die ein Theater gekauft hat.
Ich weiß es gar nicht ganz genau, weil ich tatsächlich gerade viele Dinge lebe, von denen ich immer gedacht habe, die würde ich gerne machen. Aber ich glaube, ich würde gerne Projekte starten, wo Menschen in einer Umgebung leben können, die ihnen gut tut. Weil wenn ich hier aus unserem sehr behüteten, beschaulichen Dorf komme und dann mitten in Wuppertal in der Innenstadt ins Theater gehe, sehe ich mit was für unterschiedlichen in was für unterschiedlichen Umgebungen Menschen leben. Und ich glaube, das macht ganz viel mit Menschen und mit der Einstellung zum Leben. Und ich hätte gerne, dass alle schön leben können.
Ja, da hast du recht. Also ja, auch eine Bubble, ne, unser Örtchen. Mhm. Okay, ich hätte Bock auf einen Drink mit.
Ich glaube, das wechselt bei mir ständig. Ich bin nicht so ein Idolmensch. Aber ich würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, Jane Goodall, diese Schimpansen- oder Verhaltensforscherin, die mit Schimpansen was gemacht hat. Weil da habe ich jetzt noch mal ein Interview gesehen und die hat einfach einen so warmen Blick auf Lebewesen, mhm. nicht nur auf Menschen, auf mhm. Lebewesen. Und da hängt ja ganz viel mit zusammen, wie wir mit unserer Erde so umgehen und vor allem mit anderen Lebewesen umgehen.
Ja, die hat auch sowas sehr Warmes, wenn man sich so vorstellt, mit ihr wirklich einen Drink nehmen zu würden.
Ja, das würde ich auch gerne mal fühlen. Ne?
Ja, glaube ich auch. Ja, schön. Mona, danke, dass du da warst und dass du so bereit warst, hier zu erzählen. Und ich habe das als eine Riesenbereicherung empfunden. Auch damals, als wir uns dann irgendwie mal in Sprachnachrichten gezeigt haben, dass wir an einer gleichen Sache arbeiten im Leben. Das fand ich total schön. Und wünsche euch ganz viel Erfolg in Wuppertal. Und will nochmal sagen, diese Folge sollte ja auch nochmal klar gemacht haben, dass ihr da eine ganz wertvolle und bedeutungsvolle Arbeit macht. Und das finde ich wirklich super. Und unterstütze das sehr und hoffe, dass ihr da irgendwie, ja, die nächsten coolen Stücke mit Bubble aufbrechen und was auch immer jetzt kriegt.
Ja, genau. Das machen wir und du kommst vorbei.
Auf jeden Fall. Alles klar. Bis dann. Mach's gut.
Tschüss. Tschüss. Danke.
Thank you.